Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Studio die Leute vom Künstlerbund, Cornelia Seleny und Jochen Höltje. Hallo, willkommen.
Hallo, herzliches Hallo, Willkommen.
Guten Morgen. Der Künstlerbund, ein Bund für Künstler. Was ist der Künstlerbund? Wie kann man den beschreiben? Was macht der?
Der Künstlerbund Tübingen ist ein Forum für regionale Künstler, für Tübinger Künstlerinnen und Künstler, die sich um eine Mitgliedschaft bewerben können, um dann gemeinsam Ausstellungen und Projekte zu realisieren. Dazu haben wir die Galerie und wir haben eine sehr traditionsreiche Werkstatt, in der viel Lithografie gemacht wurde. Aber Jochen.
Ja, die Druckwerkstatt war ja mal die Quelle, der Ursprung für den Künstlerbund, und auch heute noch wird die Druckwerkstatt also sehr frequentiert, ist eine der größten Druckwerkstätten hier in der Region und hat eine lange Geschichte. Es ist nicht nur für die Mitglieder des Künstlerbundes attraktiv, dort zu arbeiten, sondern es werden dort auch Kurse gehalten, sodass auch Kunstinteressierte sich mit den Techniken der Druckverfahren vertraut machen können. Und aus dieser Druckwerkstatt heraus ist dann entstanden eine Serie von Grafikeditionen, nannte sich mal Blatt des Monats, leider in letzter Zeit nicht jeden Monat ein neues Blatt, sondern so viermal im Jahr. Aber sie waren sehr beliebt. Es gibt einige, die ein Abonnement abgeschlossen haben. Und ich finde diese Blätter des Monats, diese Grafik eigentlich sehr verlockend, weil ich sage immer, das ist so die Einstiegsdroge für Sammler. Eine Druckgrafik, weil sie ja in Auflagen erscheint, ist immer kostengünstig. Und das kann sich auch mal ein Student, der sich für Kunst interessiert, leisten. Und man kann es auch sammeln. Aber wenn man einmal angefangen hat, Originale zu Hause zu haben, mit ihnen zu leben, das ist eben was ganz anderes als ein Museumsbesuch, dann wird man süchtig. Und das sage ich aus eigener Erfahrung.
Suchtfaktor über Kunst. Ja, die Druckwerkstatt, da interessiert mich natürlich jetzt auch, wie sieht die denn aus? Was ist da denn alles drin? Was sind da für Geräte oder wie wird da gearbeitet?
Naja, da gibt es halt sehr viel technische Geräte, vor allem Pressen, wo eben weil das ist ja ein Druckverfahren, heißt ja so. Und es gibt eben die verschiedensten Techniken und da muss man sich sehr gut auskennen, weil man damit sehr viel Effekte erzeugen kann. Also es ist nicht nur das, was man in der Schule gelernt hat, der Linolschnitt oder Holzschnitt oder so etwas. Da gibt es heutzutage sehr raffinierte Verfahren und dafür sind eigentlich die Geräte alle in der Druckwerkstatt vorhanden. Sie ist relativ groß und bietet sehr viele Möglichkeiten
und die
zum Experimentieren, sag ich mal. Weil bei diesen Druckverfahren, da spielt ja die Technik, die Methode eine große Rolle. Und da muss man auch ein bisschen mit rumspielen, damit man neue Effekte und damit neue Ausdrucksmöglichkeiten gewinnt.
Was gibt's denn noch neben Linol und Holzschnitt für...
Naja, Standard ist eben die Lithografie und das ist, wenn man in die Druckwerkstatt in Tübingen kommt, dann sieht man sofort die vielen schweren Steine, die da unten auf dem Fußboden liegen. Die sind relativ kräftig im Gewicht. Das ist so das wichtigste Verfahren, würde ich mal sagen.
Was macht man mit den Steinen?
Ja, das ist die Bildunterlage, auf der eben gearbeitet wird. Ich meine, man kennt ja außer der Lithografie die Radierung und das wird auch gemacht. Da gibt es die verschiedensten Verfahren mit Kaltnadel und so weiter und so fort. Aber um nochmal die Frage zu beantworten, der Stein ist die Druckvorlage. Darauf wird gezeichnet, darauf entsteht das Bild.
Kann man da vielleicht nochmal einhaken. Was auch interessant ist natürlich, also der Künstlerbund Tübingen hat eine der größten Steinsammlungen tatsächlich an Lithosteinen und das ist ein wirklicher Schatz. Wir haben alleine in der Werkstatt, haben wir mal gezählt, um die 250 Steine, die sind richtig imposant, wirken natürlich wiegen etliche Kilos. Und was wirklich schön ist, dass einige unserer auch jüngeren Künstlerbundmitglieder wieder Lust bekommen haben an dieser alten Technik und es jetzt wieder eine ganz aktive Gruppe gibt, die dort eben auch jetzt zunächst mal intern Kurse anbietet, aber das wollen wir dann auch in der Zukunft ausweiten. Ich sag mal, das Thema Stichwort kulturelle Bildung wird in der Zukunft wichtiger werden und wir haben nun eine sehr, sehr attraktive Lage mitten in der Innenstadt und möchten das eben, und das ist eines unserer Ziele als neuer Vorstand, eben diese Werkstatt auch so zu beleben, dass auch Menschen von außen wieder kommen können, entweder tatsächlich sich anschauen können, wie diese Techniken funktionieren oder vielleicht auch sich aktiv beteiligen können.
Alte Technik heißt es, die war, das war fast schon ein bisschen im Niedergang begriffen.
Innerhalb des Künstlerbundes kann man sagen, ja, es war wirklich mal das Herzstück. Es war der Ausgangspunkt, das war diese Litho-Werkstatt rund um Ugge Bärtle oder wenn man Namen nennt wie Erich Mönch. Das waren die großen Begründer, die zunächst auch mal die Vorgängergruppe mitbelebt hatten. Denn die Vorgängergruppe ist nun historisch wirklich interessant. Das war 1947 zunächst und 48, als es eine Notgemeinschaft gab aus Grafikern, Bildhauern und Malern, Tübinger und Reutlinger Künstlerinnen und Künstler. Das war so einfach diese Lust nach dem Krieg wieder auf Kunst, gemeinsam etwas zu schaffen. Und daraus entstand zunächst 1951 die Ellipse, die bis 65 bestand und sozusagen eine Art Vorgängermodell war für den Tübinger Künstlerbund, wie er dann 1971 von Ugge Bärtle federführend begründet wurde, der eben ja auch ganz stark hier gewirkt hat als Bildhauer, aber eben auch dieses Thema Druckwerkstatt damals ganz aktiv mit befördert hat, was dann eben auch unter Kurt Haffner mit dem Blatt des Monats, das der Jochen eben ausgeführt hat, eine ganz, ganz lebendige Tradition in Tübingen hatte.
Notgemeinschaft heißt, dass wirklich da dann einfach alles da niederlag auch.
Ganz richtig. Es war schon das Bedürfnis nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem ja doch auch die Kunst ja gelitten hat, also insbesondere die Moderne, hier sich zusammenzutun, um gemeinsam eben auch wieder ein Verständnis in der Bevölkerung zu schaffen für die Moderne, die ja tatsächlich verfemt und verfolgt gewesen war. Und da hatte man sich eben in Anlehnung auch an alte Vorbilder und Künstlergilden gedacht, dass man gemeinsam mehr erreichen könnte.
Diese Sammlung an Steinen, die könnte man theoretisch, kann man die Steine, wenn die da liegen, auch nochmal immer wieder dann jetzt zu einem Bild machen.
Ja, deswegen lagern sie da ja noch nicht als Kunstgegenstand, sondern als Werkmaterial, weil die immer wieder benutzt werden. Die sind relativ kostbar, weil die Oberfläche muss sehr fein sein, damit man ein schönes Blatt gestalten kann. Also das sind Wertbestände.
Genau. Und diese Steine werden dann immer wieder oder können immer wieder geschliffen werden, wenn ein Künstler sie freigibt. Ja. Und dazu gibt es auch ein entsprechendes Becken, ein sogenanntes Staubbecken. Sieht sehr imposant aus, es staubt auch wirklich. Und es riecht auch in dieser Werkstatt nach Terpentin und tatsächlich nach Arbeit. Also wenn man dort reinkommt, dann ist es eben nicht diese gediegene Atmosphäre und diese Ruhe und gewisse Reinheit, die man vorne in der Galerie hat, sondern dann ist es richtig Arbeitsatmosphäre mit Lappen und Farben und allem, was man sich dazu vorstellt. Und wir sind jetzt eben dabei zu überlegen, wie wir beides so zusammenbringen können, dass wir einerseits diesen alten Bestand und die Substanz erhalten und andererseits eben die Attraktivität der Galerie doch ein Stück weiter ausweiten. Und da ist vor allem ein Ziel von Jochen Höltje mit seiner langen Galerieerfahrung, und dafür bin ich sehr dankbar, sich hier einzubringen. Aber Jochen, vielleicht du dazu.
Ja, wie die Cornelia schon sagte, ist natürlich ein kleines Problem. Auf der einen Seite wird mit Farben hantiert und da gibt es natürlich auch Spritze. Auf der anderen Seite ist die sterile Galerieatmosphäre, wo die fertigen Arbeiten sind, die natürlich geschont werden müssen und nicht noch einen zusätzlichen Spritzer brauchen, weil sie schon fertig sind. Und da sind wir gerade dabei, das ein bisschen miteinander anzugleichen, dass sich das gegenseitig stimuliert, weil das Interessante ist, wenn Besucher kommen in die Galerie und die fertigen Arbeiten betrachten, sie haben auch die Möglichkeit, durch eine Glaswand ist die Druckwerkstatt von der Galerie abgetrennt, durch die Glaswand hineinzuschauen in den Ort, wo die Kunst entsteht. Und das ist etwas, was natürlich viele sofort erstmal interessiert und begeistert, die Technik, die Verfahren, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Da wird eben gearbeitet. Und ich glaube, das wächst auch Neugier und ist auch ein Einstieg, sich mit der Kunst und den Kunstwerken zu beschäftigen.
Wer kann die Druckwerkstatt denn alles nutzen? Ist da denn dauernd Betrieb auch? Stehen die sich da auf den Füßen rum oder wie wird das organisiert?
Das soll natürlich nicht sein. Man kann sich anmelden, wenn man alleine drucken will, Aber ansonsten gibt es, wie ich schon erwähnt habe, Kurse. Und die sind natürlich programmiert. Dann und dann findet ein Kurs statt. Und da kommen dann so 4, 5 oder 8 Personen zusammen. Und die Druckwerkstatt ist also so groß, dass sie also wirklich schön miteinander arbeiten können.
Also es ist so, dass die Künstlerbündler natürlich alle Schlüssel haben und Möglichkeiten, in der Werkstatt zu arbeiten. Aber sie fragten vorher eben, ob es einen Niedergang gab dieser Technik, alte Technik und warum. Und das ist schon so, dass es zwischenzeitlich durchaus umstritten war, ob man diese Technik, die eben sehr aufwendig ist mit diesen schweren Steinen, so weiterführen will. Und es war auch durchaus die Situation vor einigen Jahren, dass es nicht mehr so viel Interesse daran gab. Und das Schöne daran ist, dass es im Moment wieder wächst und auch unter den jüngeren Mitgliedern Bereitschaft gibt und tatsächlich auch die Wertschätzung dafür für die Lithografie.
Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass heutzutage, wo also Computergrafik und Fotografie und diese digitalen Techniken alle en vogue sind, dass doch dieses Interesse zu den althergebrachten Methoden und Techniken auch bei den Künstlern, auch den jungen Künstlern, noch das Interesse weckt und dass sie sich daran versuchen.
Wie erklärt ihr euch das? Ist das, woher kommt der neue Trend?
Ich glaube, ich persönlich würde mal annehmen, dass es einfach der etwas hautnahere Umgang mit den Methoden, mit den Techniken ist. Anders als bei der Computergrafik, wo immer diese nicht vorstellbare Technik vorhanden ist, man hat nichts Haptisches, nichts, wo man was anfassen kann, die Oberfläche auf dem Bildschirm, wo sind die Pigmente eigentlich gelegen, aber auf der Platte, wenn man die Farbe einrollt, das ist handwerklich was ganz, ganz anderes. Und das fasziniert, glaube ich, die Leute.
Von Ihnen noch mehr Erklärung?
Ich denke, also Trend ist vielleicht insgesamt zu viel, aber auf jeden Fall eine Begeisterung wieder für dieses Thema. Und ich denke auch, dass es immer Paradigmenwechsel ohnehin gibt. Und das Schöne ist natürlich auch die Vervielfältigung eines solchen Blattes, die in einer kleinen, sehr feinen Auflage dann eben auch ermöglicht, dass man ein Publikum erreicht, was sich mit dem Unikat eben doch immer in einem sehr begrenzten Rahmen hält. Und es ist tatsächlich, wie der Jochen auch sagte, dieses haptische Moment, wirklich dieses Erlebnis, dieser Umgang mit dem Stein, der ganz, ganz schwer ist und nachher kommt ein feines, leichtes, farbiges Blatt dabei heraus und das ist schon faszinierend.
Ist es dann speziell für Tübingen so eine Entwicklung, weil es eben da die Druckwerkstatt gibt oder gibt es solche Entwicklungen auch in anderen Städten?
Also was man insgesamt, glaube ich, schon sagen kann, dass man da vorsichtig sein muss mit der insgesamten Prognose, aber was man sagen kann, dass die Druckgrafik zumindest am Kunstmarkt auch in den letzten Jahren durchaus leicht gestiegen ist. Ob man das jetzt insgesamt als Trend ausmachen will, da werden wir mal ein Fragezeichen machen. Aber wir für uns können sagen, dass es hier wieder ein Interesse gibt, wobei man gleichwohl natürlich es auch nicht nur auf dieses Thema jetzt eingrenzen sollte, denn wir haben eine ganz, ganz große Vielfalt und das ist auch wiederum das Schöne am Künstlerbund. Wir haben ja alle Techniken dabei, also von der Ölmalerei und wir haben auch bis hin dann eben zur Zeichnung, zur Lithografie, aber dann eben auch zum Gummischnitt beispielsweise. Aber wir haben auf der anderen Seite dann auch alle Stile, vom Realismus eben bis zur Abstraktion vertreten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Und einmal im Jahr kann man diese Positionen in der Zusammenschau erleben. Das ist dann die große Jahresausstellung, die jetzt kürzlich erst zu Ende gegangen ist, am vergangenen Samstag, wo man wirklich sehen kann, wie unterschiedlich diese Künstlerinnen und Künstler arbeiten.
Freies Radio Wüste Welle, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast der Künstlerbund in Persona von Cornelia Seleni und Jochen Höltje. Wir haben viel über die Druckwerkstatt erfahren und auch schon angerissen, dass die Jahresausstellung 2010 jetzt eben zu Ende gegangen ist. So die Werkschau aller im Künstlerbund vertretenen Künstler. Was gab's dieses Mal zu sehen?
Es gab natürlich wieder die ganze Vielfalt der Arbeiten des Künstlerbunds zu sehen. Und was in diesem Jahr besonders war, das war eine sehr kurzfristige Mitgliederentscheidung, dass man alle Werke mit einer Banderole versehen hatte, -10%. Das war eine Aktion, durchaus mit Augenzwinkern gedacht, der Künstlerinnen und Künstler, um auf die Sparmaßnahmen zu reagieren, die im Kulturetat angedacht waren und im Moment diskutiert werden. Und diese Zahl war symbolisch gewählt und tatsächlich diskutiert man aktuell über 5,6%. Aber auch das tut weh, wenn man sich betrachtet, dass eben der Künstlerbund im Jahr bei 3.600 Euro in etwa Förderung liegt und dieser Betrag seit den 70er Jahren so fix geblieben ist, während natürlich auf der anderen Seite die Ausgaben enorm gestiegen sind. Insofern war es durchaus eine inhaltlich begründete Aktion, die aber auch sozusagen Symbolcharakter haben sollte und vor allem eben, und das war das Ziel der Künstlerinnen und Künstler, mit den visuellen Mitteln der Kunst die Betrachter ins Nachdenken bringen sollte, ganz allgemein darüber, welchen Wert hat Kunst und Kultur in unserer heutigen Gesellschaft und kann man da einfach kürzen als Frage.
Es hat natürlich auch den Künstlern wehgetan, dass ihre Werke mit einer Banderole versehen wurden und also nicht vollständig sichtbar als Kunstwerk betrachtet werden konnten. Aber sie haben sich gezwungen gefühlt, das muss mal sein als Demonstration, als Protestaktion. Und die Idee war natürlich, dass der Besucher, wenn er in die Jahresschau kommt und sieht die Bilder da mit den Banderolen, ärgerlich wird. Ich wollte mir doch die Kunst angucken. Und dann fängt er an nachzudenken, ja, was ist denn hier los und warum? Und dann denkt er vielleicht drüber nach, was es ihm bedeutet, wenn das Geld für die Kulturförderung gestrichen wird. Die Kultur hat nicht so die Lobby wie alle anderen Bereiche und deswegen kann man da immer so leicht streichen. Da regt sich niemand. Und hier hat sich mal die ganze Künstlergruppe geregt und ist über ihren Schatten gesprungen, hat gesagt, okay, unsere schönen Werke werden wir jetzt mit einer 10%-Banderole abdecken, damit das mal sichtbar wird, dass man bei der Kunst nicht einfach so streichen kann. Denn die Kunst ist, denke ich, schon etwas ganz Wichtiges für das menschliche, geistige Leben.
Was gab es da für Reaktionen vom Publikum auf diese Banderolen?
Die Reaktionen direkt in der Ausstellung waren durchaus unterschiedlich und wir haben viel Verständnis bekommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch durchaus ganz lustige Reaktionen, dass Menschen auch dachten, die Bilder seien 10% günstiger, was natürlich nicht der Fall war.
Weil es vor Weihnachtszeit war, da gibt es ja immer Rabatte.
Genau, die waren auf Rabatte aus und die gab es natürlich nicht. Und es gab auch innerhalb der Künstlerschaft durchaus Diskussionen über diese Aktion, denn nicht alle waren damit einverstanden, denn es ist wirklich ein Eingriff und dieser Eingriff sollte bewusst als Störfaktor wahrgenommen werden und auch in gewissem Sinne wehtun. Und das Besondere daran war eben noch, und dazu gehörte schon Mut, dass nicht die Künstlerinnen und Künstler selbst ihre eigenen Werke überdecken durften, sondern dass es eine Gruppe ausgewählter Künstler gemacht hat aus dem Team. Und das war schon eine vertrauensvolle Geschichte, dass man gesagt hat, ich überlasse mein Werk eben den Kolleginnen und Kollegen und die werden das dann schon richtig machen.
Natürlich wurden die Kunstwerke alle schonend behandelt, denn sie sollten ja nicht verletzt werden.
Ganz klar, das war ganz wichtig, dass eben diese Banderolen so befestigt waren, dass keines der Werke beschädigt wurde. Und trotzdem war es aber so, dass wir dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema schaffen konnten und mehr sollte es zunächst einfach auch nicht sein. Aber dieses Nachdenken anzuregen, das war wichtig.
Was ist da dann bei internen Diskussionen dabei rausgekommen, wenn ihr jetzt innerhalb der Künstlerschaft oder im Künstlerbund über Wert von Kunst diskutiert habt?
Also diese Diskussion geht natürlich weiter und ist nicht abgeschlossen. Wert von Kunst, das wird uns weiterhin beschäftigen und das ist auch ein tatsächlicher Bestandteil unseres Vereinslebens, lebendige Diskussionen. Das war es früher schon, ganz zu Beginn, denn dieses Vereinsleben ist doch sehr lebendig in seiner Geschichte schon gewesen. Da gab es gemeinsame Feste, Faschingsfeste, gemeinsame Ausflüge und eben immer diese Diskussion. Insofern kann man nicht sagen, dass wir da an einem Endpunkt einer Diskussion sind oder bestimmte Ergebnisse haben, sondern diese Diskussion wird uns fortwährend begleiten.
Wert von Kunst, Jochen Höltje, was ist Ihre Position dazu?
Ich denke, Kunst ist viel wichtiger als Kommerz, weil das unterscheidet vielleicht uns doch ganz wesentlich Kommerz kann ich ja nicht jetzt sagen von Tieren, aber ich denke, das Leben ist doch viel wichtiger, als nur sich zu verlustieren, berieseln zu lassen von Wüste Welle oder vom Fernsehen oder von den vielen Magazinen und den Annoncen, dass man dies oder jenes braucht, und um leben zu können. Ich denke, die Auseinandersetzung mit Kunst ist was ganz Wichtiges. Und ich hatte es erstens schon mal kurz betont bei der Diskussion um die Grafikblätter, dass das Kunstwerk zu Hause in der eigenen Wohnung, wenn man mit einem Kunstwerk leben kann, eine ganz, ganz große Bereicherung ist, so wie man Musik hört, wie man Bilder, wie man Bücher liest. Das Problem bei der Kunst in den Museen ist immer, dass man eigentlich sich nur sehr wenig Zeit nimmt. Wenn man ein Buch aufschlägt, dann setzt man sich hin, die Zeit vergeht, man liest. Wenn man ins Konzert geht, setzt man sich, man kann nicht einfach rauslaufen. Man muss sich bei Wagner 5 bis 6 Stunden ganz geduldig dahinsetzen, und das ist ein tiefes Erlebnis. Und bei der bildenden Kunst, wie gesagt, in Museen, da kommt das immer viel zu kurz, das Gespräch mit den Bildern. Und das kann man zu Hause besser führen, wenn man eine eigene kleine Sammlung aufbaut.
Nochmal zur -10%-Aktion und zur Jahresausstellung. Die Gespräche mit der Stadt, wie sind die denn da abgelaufen? Wie habt ihr versucht, eure Position denen gegenüber zu vertreten, dass diese Kürzungen vielleicht den Künstlerbund nicht treffen?
Gut, also wir haben uns in die Diskussion aktiv eingebracht. Wir haben unter anderem auch einen Leserbrief dazu veröffentlichen. Und ansonsten werden wir natürlich aber auch wiederum sehr gut von der Stadt unterstützt, denn gerade die Jahresausstellung findet in der Kulturhalle statt, und ohne die hervorragende Unterstützung seitens des Kulturamtes wäre das gar nicht möglich. Insofern war es wirklich eine ganz dezidierte Aktion jetzt eben, um diese Kürzungen zu vermeiden. Davon, dass sie wirklich vermieden werden können, gehen wir nun nicht aus, aber um hier wirklich einen Impuls zu setzen und einfach allgemein auch die Bevölkerung ins Nachdenken zu bringen. Denn es ist ja auch so, dass auch jede Bürgerin und jeder Bürger uns unterstützen können durch eine Fördermitgliedschaft. Denn wir haben ja zwei Bereiche. Wir haben einmal den Bereich der aktiven, der ordentlichen Mitglieder, sogenannten ordentlichen Mitglieder, wie es im Vereinsleben heißt. Das sind die Künstlerinnen und Künstler. Und wir haben dann einen Kreis der Fördermitglieder, die den Künstlerbund unterstützen. Und auch da sind wir natürlich froh und dankbar, wenn uns weitere Interessenten unterstützen hier in Tübingen und die Begeisterung für die Kunst mit uns teilen. Und was Jochen sagt, dieses Moment der Sammlung, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn Künstler müssen auch leben können, und dazu müssen sie auch verkaufen. Das heißt, Kommerz, diese Ablehnung einerseits ja, auf der anderen Seite ist sie auch notwendig, und es ist notwendig, dass es funktioniert, dass hier auch ein Markt da ist. Und zu der Zeit, als diese Blätter des Monats sehr aktiv hier in Tübingen wahrgenommen wurden, war es schon so, dass es einen festen Kreis von Abnehmern gab. Nun sind die Wände vielleicht auch begrenzt in Tübingen und in Tübinger Wohnzimmern, aber wir hoffen doch sehr, dass wir vielleicht gerade auch wieder jüngere Menschen dafür begeistern können, sich für ein Original zu entscheiden, denn das ist einfach was ganz Besonderes, eben da nicht nur ein Plakat an der Wand zu haben, sondern vielleicht auch das Gespräch mit dem Künstler geführt zu haben, mal einen Atelierbesuch gemacht zu haben, die persönliche Sicht und das persönliche Umfeld zu kennen, wie so ein Blatt entstanden ist. Und das hat man natürlich nicht, wenn man ins Museum geht, nicht, wenn man in den Katalog schaut, und auch nicht, wenn man sich einfach nur ein Plakat an die Wand hängt.
Freies Radio Wüste Welle, Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast der Künstlerbund mit Cornelia Seleni und Jochen Höltje. Wir haben es vom Wert der Kunst gehabt und vom Markt und dem schwierigen Dasein eines Künstlers in der heutigen Zeit. Wie viel Künstler sind denn eigentlich im Künstlerbund?
Also derzeit haben wir rund 50 aktive Mitglieder und um die 120 fördernde Mitglieder.
Wie viel von denen können von ihrer Kunst allein leben?
Oh, das ist ein geringer Prozentsatz, würde ich doch sagen. Und immer auch ein existenzieller Kampf, dieses Leben als reine Leben als Künstler tatsächlich zu bestreiten. Und insofern sind wir auch bestrebt, tatsächlich hier neue Räume und auch durchaus neue ja, Möglichkeiten eines Absatzmarktes für die Künstlerinnen und Künstler zu finden. Unter anderem vielleicht eben, das ist eine Überlegung von uns, durch Kooperationen. Das heißt, dass wir vielleicht auch etwas beweglicher in der Zukunft wieder werden und uns das ein oder andere Mal im Jahr dann auf Reisen begeben. Und wenn es nur einmal im Jahr ist, wäre es schon schön, dass wir zum Beispiel einen Austausch mit anderen Künstlerbünden schaffen, wo dann eben wir beispielsweise dort ausstellen könnten und dieser Künstlerbund uns besucht. Ziel dieser Aktion wäre zum einen natürlich inhaltlicherseits, dass wir wirklich auch neue Impulse bekommen und uns hier auch austauschen können. Es ist immer interessant, andere Positionen kennenzulernen. Zum anderen aber auch tatsächlich, um wirklich ein neues Publikum dafür zu interessieren, das vielleicht sagt, das ist eine tolle Arbeit, die hätte ich gerne bei mir zu Hause an der Wand. Denn natürlich ist unser Raum hier auch begrenzt.
Gibt es da schon konkrete Anleierungen, Vorstellungen, mit wem das laufen könnte, so eine Kooperation?
Wir haben ganz aktuell eine Anfrage aus Regensburg. Da müssen wir einfach schauen, inwieweit wir zusammenkommen können. Des Weiteren haben wir eine Idee in Richtung, das geht dann Richtung Chemnitz, Dresden, wo wir den Kontakt dabei sind aufzubauen. Aber das ist sicherlich ein langfristigeres Ziel und nicht was, was wir jetzt gleich im ersten Jahr umsetzen können. Da müssen wir wirklich schauen, wie wir das dann auch so von der Logistik und auch von der ökonomischen Seite her alles gut organisiert bekommen. Und da ist es aber schön, dass auch hier viel Engagement unserer Vereinsmitglieder da ist. Es ist ein sehr lebendiger Verein. Über die Hälfte, kann man wirklich sagen, ist ganz aktiv dabei in verschiedenen Ressorts und beteiligt sich.
Welche Ressorts gibt es denn da noch?
Also wir haben natürlich verschiedene Aufgabenbereiche. Da kann Jochen auch gleich noch was dazu sagen, weil er sich hier ja auch in einem ganz bestimmten Segment, nämlich der Galerie, verstärkt einbringen möchte. Wir haben beispielsweise diesen Bereich Öffentlichkeitsarbeit, der von einigen Mitgliedern gesteuert wird. Wir haben das Internet, das von der Künstlerin betreut wird. Dann zu jeder Ausstellung gibt es natürlich Einladungskarten und der ganze drucktechnische Prozess. Und wir haben den großen Jahreskatalog, den unser vorheriger Vorstand, Axel von Kriegern, vor allem federführend initiiert hat. Und da sind die Künstlerinnen und Künstler ganz stolz auf diese Dokumentation und arbeiten hier auch aktiv mit. Das ist dann auch wieder eine kleine Gruppe. Und wir haben Künstlerinnen, die sich um die Druckwerkstatt, das ist vor allem der Dieter Lutz, der sich um die Druckwerkstatt aktiv kümmert. Insofern gibt es ganz verschiedene Bereiche, die im praktischen Vereinsleben organisiert sind und wo die Künstlerinnen sich einbringen. Und wir wollen eben stärker eben auch wieder die Programmgruppe initialisieren und auch motivieren, wieder hier konzeptionell sich in der Zukunft stärker einzubringen.
Ja, neben der Druckwerkstatt, denke ich, ist die Galerie ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Kunst zu verkaufen und dass die Künstler von ihren Werken, es eigentlich ja ihr Hauptberuf, kaum leben können. Und da denke ich, dass Einzelausstellungen in der Galerie, wo dann der Künstler auch zugegen ist und wo die Besucher eben das Gespräch mit dem Künstler führen können und auch über die Kunst direkt detailliert diskutieren können, dass das doch den Zugang der Kunstinteressierten erleichtert. Und dann kommt es dann möglicherweise auch zu einem Kauf, weil man eben diesen persönlichen Kontakt mit dem Künstler hat. Es ist ja ganz merkwürdig, dass in der Universitätsstadt Tübingen, wo der Geist zu Hause ist, es nur ganz wenige Kunstsammler gibt. Es gibt viel mehr Sammler im Nachbarort Reutlingen, wo die mittelständische Industrie zu Hause ist. Liegt natürlich ein bisschen daran, dass Kunst nicht ganz billig ist. Und auf der anderen Seite denke ich auch, immer in Tübingen, wo so viele Akademiker leben, da sind die Wände eben hauptsächlich voll mit Bücherregalen. Insofern ist die mittelständische Industrie, die eben ihre großen Büroräume hat, und die wollen natürlich auch zeigen, dass sie Kunstverständnis haben und kaufen deswegen Originale. Und Reutlingen ist ja nicht so weit, sodass wir hoffen, dass eben zu unseren Einzelausstellungen der Künstler des Künstlerbundes eben auch die Besucher aus Reutlingen und auch den Nachbarorten nach Tübingen kommen. So attraktiv sollten unsere Ausstellungen sein. Insofern ist die Galerie ganz wichtig, um die Künstler auch in dem Verkauf ihrer Arbeiten zu unterstützen.
Jetzt haben Sie 50 aktive Mitglieder, Künstler im Künstlerbund organisiert. Da kann ja nicht jeder jedes Jahr eine Ausstellung machen dann. Nach welchen Kriterien wählen Sie dann aus, wer da dann quasi ausstellen darf.
Manchmal versuchen wir auch für ein ganzes Jahr ein gewisses Thema vorzugeben und da eignen sich dann eben nur einige Künstler, die ein Interesse an diesem Thema haben, so dass da nicht so ein großes Gedränge ist. Jeder kommt mal zu seinem Recht. Und dann ist natürlich vor allem immer die große Gesamtschau, die Jahresausstellung, die ganz bunte Ausstellung, weil sie eben die ganze Vielfalt, die Breite des Künstlerbundes zeigt. Das sind ja Individuen. Jeder hat seinen eigenen Bereich, seinen eigenen Stil. Und diese Vielfalt macht eben den Reiz eines Künstlerbundes aus. Das kann natürlich ein bisschen verwirrend sein, aber ich finde, die Vielfalt zeigt nur, wie vielseitig die Kunst ist.
50 verschiedene Künstler, so viel Stile gibt es dann wahrscheinlich nicht, aber kann man vielleicht nochmal zusammenfassen, was so gut vertreten ist? Da die Lithografie ist gut vertreten und was ist noch alles?
Ja, das wäre jetzt eben Verfahren, was die Stile angeht, da ist eben alles vertreten. Das geht von der ungegenständlichen Malerei bis zur, ich sag mal, fast altmittelalterlich meisterlichen, detaillierten, gegenständlichen Malerei, wie zum Beispiel die Ausstellung, die jetzt am Samstag eröffnet wird von Marek Zawadzki, der als Vorbilder die niederländische Malerei und um Jan van Meer hat und der so präzise malt. Er hat zum Beispiel eine Kopie von dem Vermeer-Bild, die Spitzenklöpplerin, gemalt. Ich habe es gestern gesehen, es ist so fantastisch. Man kann fast überlegen, ob man sich diese Kopie kauft und an die Wand hängt. Ich habe es zumindest fotografiert und es ist jetzt als Hintergrundbild auf meinem Handy zu sehen und ich begeistere mich immer, weil ich nicht jeden Tag nach Paris fahren kann. Ne? Die Spitzenklöpplerin.
Von Marek Zawadzki
gemalt. Genau. Das steht auch drauf auf dem Bild, neben dem Jan Vermeer.
Ab Samstag ist diese neue Ausstellung, da reden wir gleich nochmal drüber. Ein Künstler lebt vom Verkauf seiner Bilder, aber welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch, mit denen er quasi sein Auskommen finden kann?
Also viele Künstler haben natürlich sich auch ein zweites Standbein geschaffen. Entweder tatsächlich, dass sie als Lehrer aktiv sind. Das heißt, wir haben manche Mitglieder, wie beispielsweise die Carola Devor, die mit ihrer eigenen Kunstschule sehr viel an Kursen anbietet und darüber sich ein Standbein aufgebaut hat. Und wir haben hier gleich bei Ihnen im Haus zum Beispiel die Annette Janle, die hier ihr Atelier hat und ebenfalls Kurse anbietet, die auch häufig und gerne genutzt werden. Und andere haben auch einen ganz anderen Beruf, der tatsächlich Brotberuf ist, um leben zu können und dann ihnen die Freiräume in der Kunst hierdurch ermöglicht. Aber das ist immer ein Spagat und das ist ein Kampf und der ist ganz, ganz schwierig. Aber es ist, kann man auch sagen, wiederum keine neue Situation, denn auch unsere Altvorderen hatten diese Situation, wenn wir beispielsweise an den großen Holzschneider Heiner Bauscher denken, der im Brotberuf dann wiederum Uni-Zeichner war und zwar im technischen Bereich für die Biologie und dort genaueste Darstellungen angefertigt hat, der Zellen, der Strukturen, der Mikroorganismen und dort natürlich ganz anders arbeiten musste, nämlich sehr akkurat und sehr nach festen Vorgaben, als er das in der freien Kunst tun konnte und da durchaus auch daran zu leiden hatte, immer wieder sich dann frei zu kämpfen und tatsächlich seine Arbeit machen zu können. Insofern ist es ein Phänomen, das nicht neu ist und wir können da mit der Galerie nur unterstützen und hoffen, dass wir das eben auch in die Zukunft so erhalten und fortführen können, dass die Künstler Unterstützung hier haben und Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen.
Der Kunstmarkt ist ja manchmal auch funktioniert nach ganz eigenen Regeln und nach welchem Wert dann Bilder verkauft werden, ist ja auch nicht immer nachvollziehbar. Wie zum Beispiel dann ein junger Künstler dann seine Kunstwerke auch zu einem angemessenen Preis verkaufen kann. Wie funktioniert das?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und auch für den Künstler ganz schwierig zu entscheiden, für welchen Preis biete ich jetzt die Arbeiten an. Weil es gibt natürlich den Kunstmarkt, da sind Preise vorgegeben. Und der Künstler vergleicht sich natürlich auch mit den großen Namen auf dem Kunstmarkt. Und wenn dann für ein bestimmtes Bild von der und der Größe und der Technik solch eine ganz bestimmte Summe genannt wird, dann sagt er, mein Bild ist doch genauso wichtig und genauso gut. Ich kann doch das nicht da um für einen Heller und einen Pfennig anbieten. Und deswegen ist dummerweise dann eben auch die Kunst von nicht so überregional bekannten Künstlern relativ hoch. Weil es wäre ja würde sich selber ein Armutszeugnis ausstellen, wenn er sagt, also ich verschleudere das jetzt für einen Apfel und ein Ei. Das ist ein kleines Problem, dass auf dem Kunstmarkt die Namen gehandelt werden und in der normalen Kunstszene wird eigentlich die Kunst gehandelt und das ist natürlich ein ganz anderes Preisniveau. Und ansonsten, was mich natürlich am Anfang immer sehr überrascht hat, wonach das geht, es geht nach Technik und dann geht es nach Quadratzentimeter.
Also Fläche, ja. Große Fläche.
Ja, was soll Preis. Man machen? Ne?
Also kleine Bilder kann man keinem empfehlen.
Es kommt natürlich auch, ich sag ja, erstmal auf die Technik drauf an. Ne? Aber innerhalb einer Technik geht es dann tatsächlich nach Größe. So wird das ungefähr kalkuliert. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es gibt keine andere Möglichkeit, weil frische Kunst, die hat noch keinen richtigen Marktwert.
Die muss ich erst behaupten tatsächlich, aber dass kleine Arbeiten nicht funktionieren, kann man natürlich auch nicht sagen, sondern es ist durchaus so, dass eben häufig auch Künstler dann bewusst kleinere Arbeiten auch anbieten, damit eben auch jemand, der noch nicht so viel Geld hat, um die große Investition in Kunst zu tätigen, sich hier ein schönes Blatt kaufen kann. Insofern durchaus strategisch auch manchmal in der Auswahl der Formate gedacht. Wir haben nächste Woche die Kunstmesse des Verbands Bildender Künstler in Stuttgart, bei der auch einige Mitglieder vertreten sind und die dort natürlich eben auch in allen Formaten dann anbieten.
Freies Radio Wüstewelle, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast der Künstlerbund Tübingen mit Cornelia Selini und Jochen Höltje. Am Samstag, morgen, 29. Januar, ist die nächste Ausstellung Marek Sawatzki, Stilles Leben. Um 11 Uhr ist die Eröffnung. Was erwartet die Besucher denn da?
Marek Sawatzki ist einer unserer realistisch arbeitenden Künstler und er arbeitet im Stile tatsächlich der alten Niederländer, technisch orientiert an Jan Vermeer und Van Eyck und den großen Niederländern. Und auf der anderen Seite wirkt es zunächst mal altmeisterlich, auf der anderen Seite ist es sehr modern, denn durch die Arrangements, die er auswählt, seine Objekte, nimmt er Kontextverschiebungen vor, das heißt, er löst die Objekte aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang und schafft so ganz neue Möglichkeiten, die Bilder und also nicht die Bilder, sondern die Gegenstände zu sehen. Und insofern ist seine Arbeit eine Arbeit, die eigentlich viel Zeit braucht. Der Jochen hat im Vorfeld die Ausstellungskonzeption jetzt begleitet und kann vielleicht auch inhaltlich dazu nochmal mehr sagen. Denn er hat sich jetzt nun mal mit der Hängung beschäftigt, die dann morgen zu sehen sein wird. Marek selbst wird unter anderem auch am 16. Februar über seine Arbeiten sprechen beim Künstlergespräch. Er ist jemand, der sehr dezidiert und sehr anschaulich darüber berichten kann. Insofern freuen wir uns sehr, dass er da auch zur Verfügung steht. Und das ist auch was wir eben aktiv im Künstlerbund machen wollen, dass das Publikum auch Möglichkeiten hat, die Künstler selbst kennenzulernen.
Sagen wir nochmal, wo genau denn die Galerie des Künstlerbundes ist?
Die Galerie Künstlerbund ist ganz zentral in der Innenstadt, in der Metzgergasse 3 und direkt an der großen Ameisenstraße Richtung Nonnenhaus. Auf der einen Seite die Lange Gasse, auf der anderen Seite die Metzgergasse, die dann Richtung Piccolo und Affenfelsen, der ja nun ganz berühmt ist in Tübingen, führt.
Marek Sawatzki, 29. Januar bis 26. Februar. Das ist die jetzt kommende Ausstellung. Wie geht's weiter? Was sind für 2011 für Dinge geplant?
Ja, die nächste Ausstellung wird einen starken Kontrast bilden zu der morgen zu eröffnenden Ausstellung. Denn es geht um eine Ausstellung von einem auswärtigen Künstler aus Frankfurt, Michael Kohlert. Er arbeitet übrigens auch ein Beispiel, dass man von der Kunst nicht leben kann. Sein Geld verdient er durch die Arbeit in der grafischen Sammlung im Städel-Museum in Frankfurt. im Gegensatz zu Marek Zawadzki, der nun wirklich den Pinsel benutzt, ganz fein, meisterlich, detailliert malt, geht der Michael Kohlert, um seine Materialien zu bekommen, in den Baumarkt und kauft dort diese vulgären, schmutzigen, dreckigen, allgemeinen Materialien wie Folien, Gase, Netze, Plastikschlaufen und all solches Material, das er benutzt als Grundlage für seine Kunst, weil seine Idee ist, in der Natur sind die Farbpigmente immer integraler Bestandteil von Strukturen, meistens Mikrostrukturen. Wenn man sich zum Beispiel die Oberfläche von einem Blumenblatt anguckt oder die Haare von einem Fell eines Tieres oder die Borke eines Baumes, die Farben leben davon, dass sie eben Teile von Strukturen sind und die Farbentfaltung mit dem Licht zusammen ist eine ganz andere als in der Malerei, wo die Pigmente gleichmäßig verteilt sind in einem Lösungsmittel und dann planar auf einen Bildträger, sei es Leinwand oder Papier, aufgetragen werden. Aber das ist eine flache Oberfläche. Und der Michael Kohlert aus Frankfurt, der benutzt eben diese Materialien, die er mit Farbe dann bestreicht, und es entstehen vor allem, weil es Folien sind, die zum Teil natürlich transparent sind, mit dem Licht ganz andere Farbwirkungen. Und das entwickelt sich dann auch noch dreidimensional eben in den Raum, weil er diese Folien und Plastikschlaufen eben zu Schlaufen verdrillt und dreht, sodass es mehr Objekte sind, er nennt es Interjekte, als Farbmalerei auf der Fläche. Der Fachausdruck dafür ist ja Flachware.
Klingt spannend. Ab wann wird es zu sehen sein?
Die Ausstellung von Michael Kohlert wird eröffnet am 5. März und dauert bis zum 9. April.
Und da kann man auch gleich sehen, also wir haben immer eigentlich einmal im Jahr einen Gastkünstler und ansonsten eigene Künstler, die ausstellen in der Galerie. In diesem Jahr haben wir jetzt die besondere Situation, dass wir 3 Gäste sogar haben. Das heißt, es wird danach Koho Mori bei uns sein und Michael Oswald. Das ist ein Künstler aus dem benachbarten Nürtingen, der dort seine Abschlussarbeit vorstellen wird. Wir haben dann unser Künstlerbundmitglied, die Maria Heyer-Loos, im Juni, die ihre Arbeiten zeigen wird. Reinhard Brunner im September und dann unser bisheriger Vorstand Axel von Kriegern, der dann den Übergang im Oktober schaffen wird mit seinem Martinszyklus, an dem er auch im Moment wieder ganz aktiv arbeitet in Richtung Jahresausstellung und im Dezember dann wieder ganz klassisch unsere große Jahresausstellung, für die wir uns jetzt die Themen überlegen.
Volles Programm für den Künstlerbund, das hätten wir noch eine Stunde füllen können. Vielen Dank, dass ihr da wart, Corlenia Seleni und Jochen Höltje. Viel Erfolg weiterhin bei ihrer Arbeit im Künstlerbund.
Vielen Dank.
Das war's Lokalmagazin live am Freitagmorgen von 10 bis 12. Die Wiederholung dann am Samstagmorgen von 6 bis 8. Hier auf der 96.6 beim Freien Radio. Tschüss, macht's gut. Bis Montag dann die nächste Live-Sendung.